haben in ihrer Dokumentation neu entdeckte Archivmaterialien verwendet und Zeitzeugen sowie Historiker befragt. Sehen Sie nun den vierten Teil der Reihe Radio Radio mit dem Titel Millionen hören den Führer.
Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, wie die Menge jubelt. Wir lassen ihn noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen.
Gleich am ersten Tag ihrer Machtübernahme legen die Nationalsozialisten die Hand auf den Rundfunk. Alle Sendegesellschaften werden angehalten, am Abend die Reportage vom Fackelzug der SA zu übertragen. Die Übertragung beginnt bereits, als Hitler vom Kaiserhof zum Palais des Reichspräsidenten abfährt, um seine Ernennung zum Reichskanzler entgegenzunehmen. Dem Kabinett, das Hitler am gleichen Tage noch vorstellt, gehören, ihn eingeschlossen, drei Nationalsozialisten an. Neun Reichsminister kommen aus dem bürgerlichen Lager, darunter der Vizekanzler Franz von Papen und Hugenberg, der deutschnationale Zeitungszar, als Wirtschafts- und Ernährungsminister. Sein Debüt im Rundfunk gibt Hitler am Abend des 1. Februar. Er verliest einen Aufruf an das deutsche Volk, mit dem er den Wahlkampf für die auf den 5. März angesetzten Neuwahlen zum Reichstag eröffnet.
Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von 4 Jahren und dann urteile und rechne uns.
Der Rundfunk wurde unverzüglich in den Dienst des Wahlkampfes der Nationalsozialisten gestellt.
Und sind Augen und Ohrenzeugen dieses wunderbaren, einzigartigen Massenereignisses, wie es in diesem Umfang in Deutschland bisher wohl niemals festzustellen gewesen ist.
Der Reichspropagandaleiter der Partei, Josef Goebbels, verdingte sich selbst als Funkreporter am 10. Februar im Berliner Sportpalast. Ein Mann voller Dämonie. Das war er. Der Mann, der den Rundfunk als politisches Beeinflussungsinstrument entdeckte, der das Schlagwort prägte, Millionen hören den Führer.
Die Führungsauslese des deutschen Volkes sein. In ihrer Lehre unveränderlich.
Auf den Straßen und Plätzen waren Lautsprecher aufgestellt. Rundfunk total. Die Erfindung des Dr. Josef Goebbels.
Nur die besten Nationalsozialisten.
Der bisher führende Mann im Rundfunk, Hans Bredow, war zurückgetreten. Am 16. Februar konnte er sich noch auf würdige Weise verabschieden.
Nun lassen Sie mich als letzten Wunsch die Bitte aussprechen, dass Sie Ihre persönlichen Interessen stets zurückstellen und in Einmütigkeit an dem großen Werk arbeiten. Ich danke Ihnen, dass Sie zu meiner Verabschiedung hierher gekommen sind. Danke Ihnen für das Vertrauen.
Wenige Tage später brannte der Reichstag in Berlin. Das gab der Nazi-Regierung den Vorwand, die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat zu erlassen. Mit der Zustimmung der bürgerlichen Mehrheit im Kabinett. Zuallererst wurde die Kommunistische Partei Deutschlands verboten und von der bevorstehenden Wahl ausgeschlossen. Ihre Führer wurden verfolgt, verhaftet, gequält, getötet. Das war das Signal für zahlreiche Schriftsteller, Wissenschaftler, Künstler und Politiker, Deutschland zu verlassen. Und zwar nicht nur Kommunisten. Andere blieben zunächst, wie der jüdische Generalmusikdirektor Leo Blech, der hier für ein Radio-Weltkonzert die Meistersinger-Ouvertüre dirigiert. Der Führer über Deutschland. Eine weitere Goebbels-Propagandaformel. Mit dem Flugzeug war Hitler unterwegs, um seine Anhänger zu mobilisieren. Und das Radio war dabei. Doch nicht überall war er willkommen.
Das ist der ich und auch noch Tätner gekippt. Und der ist nicht gestanden und der Oberstander. Da sagt er, Herrgott, rümmern jetzt sind es zwei.
In Stuttgart brach die Übertragung einer Hitlerrede durch den Süddeutschen Rundfunk am 15. Februar plötzlich ab. Eine Gruppe schwäbischer Kommunisten hatte das Verbindungskabel gekappt. Medinger war als junger Mann dabei gewesen.
Das haben wir raus gut gehört. Und wenn der zweite Schlag, der dritte Schlag, der auch geht hat, da sind beide Kabel angewiesen. Da sind wir da, wir haben das Pfeile unter dem Mantel nach, dort den Mantel bei der Hand, den habe ich dabei gehabt. Und unter dem Mantel nach und Ausstiegestraßen umgelaufen, gemütlich, nicht, wie wenn nichts wäre.
Der Sabotageakt bewirkte, dass nur noch die Parteigenossen im Saal, nicht aber Millionen Radiohörer und die auf dem Marktplatz versammelten Menschen zuhören konnten. Schon am nächsten Tage wurden die bei der Reichspost und beim Süddeutschen Rundfunk verantwortlichen Personen vom Dienst suspendiert und verloren zum Teil ihre Posten. Und noch ein Akt des Aufbegehrens, des Widerstandes in dieser Zeit in Stuttgart. Der Sozialdemokrat Reinhold Eckhardt erinnert sich.
Gingen rein, schoben den Sprecher weg, sprachen in das Mikrofon, nieder mit Hitler, nieder mit dem Nationalsozialist, wählt Sozialdemokraten, wählt Liste 2, es lebe der Sozialismus. Ja, das war die genaue Dings. Daraufhin gingen wir in äußerst schnellem Tempo weg, das heißt, wir rannten weg und die draußen an der Regie, die waren dermaßen verblüfft, dass wir entkommen konnten und wie die Zeugenaussagen später ergaben, fuhren wir so rasch weg, dass die Autonummer nicht gelesen werden konnte.
Königsberg, die Hauptstadt der Provinz Ostpreußen an der Mündung des Pregels. Geistiger und kultureller Mittelpunkt des deutschen Ostens. Am Tage vor der Reichstagswahl traf Hitler mit dem Flugzeug hier ein. Seine Rede im Haus der Technik wurde vom Rundfunk reichsweit übertragen. Das ganze Volk hörte den Führer, wie Goebbels es wollte. Und was sagte später der Führer? Ohne Lautsprecher hätten wir Deutschland nicht erobert.
Mein Gott, dein Aufrecht steht unser Führer hier. Wir sehen ihn schon ganz nahe.
Am Abend fanden dann in vielen Städten Fackelzüge der Nationalsozialisten statt, um auch die letzten Wähler zu mobilisieren. Die feuertragenden Kolonnen zogen mit Kampfgesängen durchs Brandenburger Tor in Berlin wie durch das Münchner Siegestor und schüchterten die Menschen ein. Das Radio trug ihre Botschaft in das letzte Dorf. Am Wahlsonntag tönte vornehmlich Marschmusik aus den Radiolautsprechern. Doch als der Abend kam, da hatten die Nationalsozialisten ihr Wahlziel, die absolute Mehrheit, nicht erreicht. Nur zusammen mit den deutschnationalen Hugenbergs konnten sie weiter regieren, kamen sie zusammen auf 51,8%. Dennoch gebärdeten sie sich als Sieger. Die Sozialdemokraten hatten 43,9% aller abgegebenen Stimmen erhalten, so viel wie lange zuvor nicht mehr. Doch 4 Monate später lösten auch sie sich unter dem Druck der Nazi-Regierung selbst auf, wie alle anderen noch existierenden Parteien vor ihnen. Zur Eröffnung des neuen Reichstages inszenierte Goebbels den vom Rundfunk übertragenen spektakulären Tag von Potsdam mit dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg in der traditionsreichen Garnisonskirche. 3 Stunden Gemeinschaftsradioempfang in Schulen, Behörden und Betrieben waren angeordnet.
Der Ort, an dem wir uns heute versammelt haben, mahnt uns zum Rückblick auf das alte Preußen, das in Gottesfurcht durch pflichttreue Arbeit, nie verzagenden Mut und hingebende Vaterlandsliebe groß geworden ist und auf dieser Grundlage die deutsche Stimme geeint hat.
Danach trat Hitler, der Reichskanzler, an das Mikrofon.
Ist entschlossen, ihre vor dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor dem Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden für die Durchführung ihrer Mission.
Das Üb immer Treu und Redlichkeit des Potsdamer Glockenspiels aber wurde auf Anweisung von Goebbels zum Pausenzeichen des Deutschlandsenders sowie des deutschen Kurzwellensenders für Übersee.
Die Regierung der
nationalen Revolution.
Unmittelbar danach brachte Hitler im Reichstag das sogenannte Ermächtigungsgesetz ein, das es ihm künftig ermöglichte, ohne Parlament und sogar gegen die Verfassung zu regieren.
Auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Sie werden nicht die Erkenntnis aus dem Auge verlieren, dass sie sich dabei.
Nur die Sozialdemokraten stimmten gegen das Gesetz. Die bürgerlichen Parteien indessen stimmten ausnahmslos ihrer eigenen Ausschaltung zu. Und die Bevölkerung klatschte Beifall oder blieb stumm. Hakenkreuzfahnen hingen jetzt auch über den Funkhäusern und Senderanlagen der Reichspost.
Mit der jungen Hakenkreuzfahne zusammen aufgezogen werden auf den öffentlichen Gebäuden, so ist uns das von tiefer innerer Bedeutung.
SA und SS übernahmen im März den, wie es zynisch hieß, Schutz der Funkhäuser. Goebbels war zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda aufgestiegen.
Wir arbeiten für des Reiches Kraft und Stärke und für des deutschen Volkes Einigkeit.
Ende März versammelte er alle Intendanten und Direktoren der 10 Sendegesellschaften in Berlin, um sie zu belehren, wohin die Reise geht.
Der Rundfunk ist das modernste und ich darf wohl auch sagen, das erfolgreichste Massenbeeinflussungsmittel.
Und er sagte mir, er hätte mich recht gern behalten, aber ich sei hiermit fristlos entlassen und hätte Hausverbot. Ich fragte, warum? Ich sei politisch im Sinne der neuen Regierung nicht zuverlässig. Und er wüsste auch nicht, weshalb ich ausgerechnet ich gehen müsste. Bin dennoch zu zwei höheren Stellen gegangen und habe danach gefragt und habe immer denselben Schlusssatz erfahren. Es sei eine Anweisung gewesen von außen und man wüsste nicht genau.
In allen Funkhäusern hatten die Säuberungen eingesetzt. Nur 2 Intendanten blieben im Amt. Sie zahlten den geforderten Preis und traten in die NSDAP ein. Alfred Bofinger beim Süddeutschen Rundfunk und Kurt von Böckmann von der Deutschen Stunde in Bayern. Die neuen Herren des Rundfunks rekrutierte Goebbels vor allem aus den Reihen der sogenannten Gaufunkwarte der NSDAP. An die Schaltstelle in Berlin setzte er den Uniformträger Eugen Adamowski.
Ich wurde aber, als die neuen Machthaber kamen, merkwürdigerweise nicht unter die 70 gezählt, die damals in Köln entlassen wurden.
Manche auch der alten Rundfunkmitarbeiter blieben zum eigenen Erstaunen gänzlich ungeschoren.
Ich konnte sogar den Schulfunk über einige Zeit übernehmen, bis dann ich vor die Frage gestellt wurde durch den zuständigen Mann bei der Gauleitung da in Köln, ob ich der Partei beitreten würde oder in die Reichsjugendführung der Hitlerjugend kommen wolle. Ich habe gesagt, ich bete nicht an, was ich gestern verworfen habe. Und ich nehme an, dass Sie aufrichtig genug über mich denken, wenn ich so ehrlich und klar antworte. Das wurde auch entgegengenommen, aber ich wurde vom Schulfunk schnell befreit. Das durfte ich dann nicht weiterführen. Und ich wurde dann bedacht mit den konfessionellen Morgenfeiern, mit dem Sprachenfunk, also für Sie unverdächtige.
In den folgenden Monaten trat Goebbels auch in anderen Funkhäusern auf, um die Mitarbeiter auf den neuen Kurs einzuschwören.
Sondern das Volk mit dieser Gewissheit und dieser Gesinnung bis in die letzte Faser zu beschränken. Die Menschen so lange zu hämmern und zu feilen und zu meißeln, bis sie uns verfallen sind. Das ist eine der Hauptaufgaben des Deutschen Rundfunks.
Bücherverbrennung. Vom Rundfunk übertragen.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Gegen die hinausgeworfenen bisherigen Repräsentanten des Rundfunks der Weimarer Zeit werden weitere Maßnahmen ergriffen. Im August werden einige von ihnen in das Konzentrationslager Oranienburg bei Berlin eingeliefert. Die RRG-Direktoren Magnus und Giesecke, von der Funkstunde Hans Flesch und Alfred Braun. Dazu der SPD-Rundfunkpolitiker Ernst Heilmann. Bilder davon werden in hämischer Absicht veröffentlicht. Abrechnung mit dem Systemrundfunk, nennen sie es, und bereiten den sogenannten Rundfunkprozess vor.
Wenn wir die Macht gebrauchten, um diese Umwälzung zu vollziehen, so haben wir die Zeit vor dem 30. Januar dazu benutzt, die Macht zu erobern.
sowohl die Eroberung als auch die Ausnutzung der Macht wäre ohne Rundfunk in dieser Form gar nicht denkbar gewesen.
Josef Goebbels bei der Eröffnung der 10. Deutschen Funkausstellung, August 1933.
Der Rundfunkprozess verlief so, dass in dem ersten Abschnitt, also Ende 1935, die Angeklagten in einer ganzen Reihe von Punkten verurteilt wurden, in einer ganzen Reihe von Punkten erstaunlicherweise freigesprochen wurden. Der Prozess wurde dann später einfach eingestellt wegen ungenügender Beweise. Und der Rundfunkkommissar hatte seine ganz große Stunde, der hatte sonst etwas Pokerface und war langsam und sehr bedachtsam im Abgeben von Urteilen. Dem wurde zum Beispiel vorgeworfen, dass er mit einem ungeheuren Leichtsinn den Betrag von 2 Mark Rundfunkgebühren, der seit 1923 lief, angesetzt hätte und wie er dazu gekommen wäre. Er hätte gesagt, ich bin überraschend gefragt worden und habe gesagt, 2 Mark. Und soweit ich sehe, Herr Oberstaatsanwalt, ist dieser Betrag heute noch in Kraft.
Schon im Sommer 33 verkündet Goebbels, die Schlüsselstellungen im Rundfunk seien nun mit Nationalsozialisten besetzt. Aber es gab Nischen in den Funkhäusern.
Erleichtert wurde mir die Situation zwischen 33 und 39 dadurch, dass die Neuen, die gekommen sind, vom Rundfunk ja nichts verstanden und gerne einen tranken und uns arbeiten ließen. Und dass also Dr. Ernst, Dr. Maus, Schäfer-Dick und ich und wer da noch war und Rockenbach relativ noch einigermaßen arbeiten konnten.
Kurt Hinzmann, 1934 in den Rundfunk gekommen, als Nicht-Parteimitglied.
Also es war bekannt, dass ich natürlich kein Parteigenosse war. Und es hat auch überhaupt nicht gestört, als ich dann den Auftrag hatte, das Echo aufzubauen, dass ich mir Leute suchte, man muss ja Reporter auf der Straße finden, Journalisten drum und dran, alles. Aber das waren alles Leute, die keine Organisierten waren, sondern freie Menschen waren, die ich mir beibiegen konnte.
Bei der 10. Funkausstellung, der Jubiläumsausstellung 1933, wurde der Volksempfänger VE 301 groß herausgestellt. 301 hieß er zur Erinnerung an den 30. Januar, den Tag der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten.
Ganz langsam kommt das Auto. Ganz langsam. Mein Gott, dein Aufrecht steht unser Führer hier. Wir sehen ihn schon. Ganz nahe. Ganz nahe ist der Führer.
Für die Übertragung von Hitlerreden wurde in der Regel Gemeinschaftsempfang angeordnet. In Betrieben und Behörden und auch in Schulen. Führerkundgebungen hatten dabei Priorität. Sie waren rituell angelegt und meistens gut inszeniert. Dazu gehörten die Reichsparteitage in Nürnberg, wie das jährliche Erntedankfest auf dem Bückeberg, hier im Jahre 1935.
Wo ist es möglich, dass Volk und Führung, Nation und Regierung in solcher Art ineinander übergehen.
Heute gab er sich als Staatsmann, morgen wieder als der gewohnte, hemmungslose Demagoge. Und er schlug die Hörer auf die eine wie auf die andere Weise in seinen Bann. Die im Saale wie die an den Lautsprechern. Ein Demagoge wie aus dem Lehrbuch.
Deutsches Volk, besinne dich auf dich selbst! Auf deine Vergangenheit, auf die Leistung deiner Väter, auf die Leistung deiner eigenen Generation. Vergiss 14 Jahre Verfall und hebe dich empor zu 2000 Jahren deutscher Geschichte.
Der Rundfunk war auch dabei, als vor dem Reichsgericht in Leipzig der Reichstagsbrandprozess gegen Dimitrov, den bulgarischen Kommunistenführer als Anstifter, und gegen den Holländer van der Lubbe als Brandstifter begann. Und bei dem Göring seinen unglaublichen Auftritt vor dem obersten deutschen Gericht hatte.
Den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch solche Frechheiten sich erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um von Ihnen mich anklagen zu lassen. Sie sind mein Auer, ein Gauner, der längst an den Galgen gehört.
Mit jedem zusätzlichen Hörer wurde der Rundfunk für die neuen Machthaber als Propagandainstrument wertvoller. Die Hörerwerbung lief deshalb auch von Staats- und Parteiwegen auf Hochtouren. Anfang 1934 waren 5 Millionen Radiogeräte angemeldet, im Sommer 1935 bereits 7 Millionen. Der Volksempfänger wurde nur noch in Hunderttausender-Serien produziert. Auch für den Ausbau der Senderanlagen durch die Reichspost war jetzt Geld in fast unbeschränkter Höhe vorhanden.
Liebe Jungen, liebe Mädel, wir singen jetzt das erste Lied unseres Liederblattes und die Morgenfrühe, das ist unsere Zeit. Wir singen vor, ihr singt mit.
Aber nicht nur mit dem unpolitischen Rundfunk, auch mit der föderalistischen Vielfalt ist es jetzt vorbei. Goebbels gibt die Parole von der Rundfunkeinheit aus. Und vom 1. April 1934 an firmieren alle Sendegesellschaften als deutsche Reichssender. Aus der Berliner Funkstunde wird der Reichssender Berlin, aus der NORAK der Reichssender Hamburg, aus der Deutschen Stunde in Bayern der Reichssender München.
Gerührt und beglückt durch den wunderbaren herzlichen Empfang, den mir das ganze Rheinland, den mir meine Vaterstadt und den mir in dieser Stunde der Rheinisch-Westfälische Rundfunk bereitet.
Die Stadt Reith am Niederrhein, Geburtsstadt von Josef Goebbels, macht den Propagandaminister zu ihrem Ehrenbürger. Und der Reichssender Köln mit seinem Intendanten Glasmeier in SS-Uniform dabei vertreten, überträgt, was Goebbels zu sagen hat.
Das rheinische Volk ist die Heimat, aus der ich hervorgegangen bin. Im rheinischen Volk habe ich meine Wurzeln. Sein Witz, sein Temperament, seine leichte Beweglichkeit sind die Leitsterne meines Lebens gewesen. Und wenn ich heute das große Glück genieße, wieder in meiner rheinischen Heimatstadt zu weilen, wieder mit meinen rheinischen Volksgenossen die unmittelbarste Beziehung aufzunehmen, so weiß ich, es ist ein Zurückkehren zur Heimat, die mir immer am Herzen lag, die mir heute umso lieber geworden ist, als ich das Gefühl habe, dass sie für den Nationalsozialismus und für die Idee Adolf Hitlers erobert worden ist.
Hier ist der Deutschlandsender mit dem Nachrichtendienst. Bitte vergleichen Sie die Zeit mit dem Gongschlag 13 Uhr und 45 Minuten. 13.45 Uhr.
Auf dem Gutshof weht die Flagge des Reichspräsidenten und die Hausflagge auf Halbmast. Die Reichswehr ist aufmarschiert mit einem Bataillon Infanterie, mit Schwadronen Kavallerie, mit einer Batterie. Und unter unserem Schlosshof erstehen zwei Musikkapellen mit Spielmannszügen.
Mit großem militärischem Zeremoniell wird Hindenburg im Tannenberg-Denkmal in Ostpreußen beigesetzt. Die Wehrmacht wird auf Hitler vereidigt, unter totaler Missachtung der Verfassung. Und niemand begehrt auf. Alle sehen, hören und stimmen zu.
Hier ist der Deutsche Rundfunk. Hier sind alle deutschen Reichssender, der deutsche Kurzwellensender und der Ultrakurzwellensender Witzleben. Wir hören als Reichssendung die Saar-Kantate.
1935 fällt das Saargebiet nach einer Volksabstimmung an Deutschland zurück. Der Rundfunk begleitet die Abstimmung mit über 1000 gezielten Sendungen, arbeitet dabei auch mit Täuschung und Irreführung. Aus Hamburg übertragen alle deutschen Sender eine Saar-Kantate. Bei der Funkausstellung des gleichen Jahres wird Fernsehen bereits in passabler Qualität demonstriert. Das Publikum ist angetan. Doch außerhalb des Ausstellungsgeländes kann das Fernsehen noch von niemandem empfangen werden. Goebbels lobt bei der Eröffnung vollmundig den Rundfunk und die Mitarbeiter.
Sie haben während der harten und mühevollen Arbeit, die Sie Tag für Tag und manchmal bis in die tiefen Nächte gefangen hält, dieses deutsche Volk immer vor Augen. Sie bringen ihm Unterhaltung, Belehrung, innere Aufrichtung. Sie sind ihm die Sendboten deutscher Wissenschaft, deutscher Kultur und Kunst.
Am Abend des dritten Ausstellungstages bricht Feuer aus und äschert die hölzerne Halle der Funkindustrie ein. Straumers Funkhalle, zur ersten Funkausstellung 1924 errichtet. Menschenleben sind glücklicherweise nicht zu beklagen. Der materielle Schaden ist groß und ein Stück Rundfunktradition ist verloren. Natürlich war nun nicht alles und jedes Propaganda, was da von morgens bis spätabends aus den Lautsprechern kam. Zwar galt für alle Sender ein striktes Verbot, Jazzmusik zu senden, im damaligen Sprachgebrauch als Nigger-Jazz verunglimpft, aber es gab Unterhaltungssendungen und zu Mitternacht flotte Tanzmusik im Radio.
Achtung! Jetzt!
Da war durchaus Platz für anspruchsvolle klassische Musik, wie auch für moderne Chormusik. Konnte man erwarten, dass Rundfunkleute, Techniker, Redakteure und Künstler weniger anfällig hätten sein dürfen für die Propaganda und Verführung des Regimes, als es die Masse des Volkes war? Dass sie hätten weiterdenken müssen als alle anderen, die damals Heil gerufen und mit Ja gestimmt haben?
Gibt es heute Tanzmusik? Nehmen wir an, stell mal ein, hör mal zu. Denn alle Menschen tanzen heute ins Glück, voller Schwung, alle jung, ich und du.
Hello there and welcome to Tuesday evening's edition of MTV's Greatest Hits. We've been downstairs into the archive, pulled out some classic videos. We're going to play them over this next hour. People like David Bowie, Japan, some Was Not Was. Also, we have some John Lennon for you coming up today. We're going to kick off, though, with the debut international worldwide hit for Mr. Bobby Brown and My Prerogative. And we thought we'd actually go back to where it all began for him. Chart topper this very week in 1983, The New Edition and Candy Girl.